Okay. Ja. Liebe Frauen. Okay. Liebe Frauen, alle, die an den Tischen sitzt, wir haben ja noch zwei, drei Programmpunkte und wir haben uns gedacht, dass die Frauen, die mit dem Rücken zu uns sitzen, können sich umdrehen, alle anderen können gut gucken. Und wir haben gedacht, ihr könnt weiter essen, solange was auf dem Buffet ist, nebenbei, während wir, also wir wollen noch zwei Zeugnisse hören, aber es muss leiser gekaut werden, damit jeder jeden verstehen kann. Gut. Es sind noch ein paar Ansagen zu machen, die betreffen. Erstmal möchten wir eine Übersetzung vom Deutschen ins Englische anbieten. Wenn das jemand haben möchte, gibt es Frauen, die eine Übersetzung möchten von Deutsch auf Englisch? Bitte? Nö, das machen dann schon die Frauen, die dabei sitzen. Gut, okay, brauchen wir nicht. Dann habt ihr fleißig leckere Sachen mitgebracht. Wir sind ganz begeistert. Bitte denkt daran, genau. Ja. Bitte denkt daran, eure Sachen wieder mitzunehmen. Wir kommen allerdings mit dem Abwaschen der Sachen nicht so schnell hinterher. Wenn ihr trockene Sachen hattet, denke ich, wir sind alle Hausfrauen, würde ich mal sagen, nehmt die Sachen so mit, wenn es irgendwie geht. Wenn sie dreckig sind, waschen wir sie ab. Einfach, weil wir nicht so schnell hinterherkommen. Wer möchte, also heute ist kein offizielles Frauenfrühstück, heute gibt es keinen offiziellen Beitrag, Frauenfrühstücksbeitrag, aber wer möchte, kann gerne eine Spende in kleinen, ins Körbchen tun. Das steht da bei dem Tee draußen, wenn man hier durch die Tür geht. Dann haben wir eine Menge Käse. Der kann gegen eine Spende aber gekauft werden. Wer noch nicht genug Käse fürs Wochenende hat, genau, die Frauen, die öfter kommen, wissen das, der kann gegen eine Spende Käse erwerben. Oder Wurst, genau. Es waren einfach zu viele leckere andere Sachen da. Wir haben uns gedacht, oder fangen wir mal anders an. Ich bin Jahrgang 1959. Und zu der Zeit gab es noch nicht viele ausländische Mitbürger in Deutschland. Meine erste Begegnung mit einem ausländischen Mädchen war in einer Realschule. Es war eine Italienerin. Und durch sie habe ich gelernt, dass man sich zur Begrüßung auch küssen kann. Weil ich komme nämlich aus einer Familie, wir haben uns nicht angefasst. Es war eine sehr nüchterne Familie, wo keiner einen gedrückt hat. Und dann kam dieses Mädchen in die Klasse rein. Und da wurde sich zur Begrüßung geküsst. Das war ganz neu für mich. Meine erste Erfahrung mit einem ausländischen Mädchen. Und was wir heute Morgen sehen wollten, ist eben, wie viele Nationen kommen zusammen? Wie viele Frauen kommen in unsere Gemeinde oder bringen auch Frauen mit, Freunde mit? Und wir haben uns gedacht, zwei Frauen aus unserer Mitte erzählen, wie sie Jesus gefunden haben. Weil Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Wir haben alle das Verlangen oder haben ein Suchen nach Sinn und nach Ewigkeit in unseren Herzen. Ob das in Deutschland ist, das ist in jedem Land auf der ganzen Erde gleich. Und das wollen wir hören. So, und dann haben wir gedacht, Elena macht den Anfang. Elena, wo bist du? Ja. Wo? Da hinten. Gut. Elena kommt aus Kasachstan, richtig, ja? Ja.
Ich dachte, wir kommen zuerst. Ja, ich heiße Elena, wie ihr schon gehört habt. Ich komme aus Kasachstan. Wir sind 1995 mit meiner Familie nach Deutschland gekommen. Als sogenannte Aussiedler. Und ich war damals schon hochschwanger mit meiner zweiten Tochter Christina. Ihr kennt sie bestimmt auch. Sie sitzt irgendwo hier. Und die Bibel, die ich jetzt in der Hand habe, habe ich ja 1988 bekommen. Und das war sozusagen zufällig, aber wie wir wissen, bei Gott gibt es keine Zufälle. Ach, ich bin aufgeregt. Ja. Das hat mir eine gläubige Frau geschenkt und ich wusste damals gar nicht, was ich damit anfangen kann. Wir sind nach Deutschland gekommen. Mein Mann hat Sprachkurses bekommen und ja, danach auch eine Arbeitsstelle gefunden in einer Leihfirma. Dann wurde er übernommen und nach einiger Zeit hat er seine Kontakte mit Russischsprachigen geknüpft und dadurch auch zu Drogen gekommen, weil wir standen enorm unter Druck und hatten auch soziale und psychische Probleme ohne die Sprachkenntnisse und wir wohnten ja in damaligen Sowjetunion sozusagen hinter dem eisernen Vorhang. Es lief bei uns alles total anders und das war das ja, westliche Leben war für uns wie ein Hammer auf dem Kopf. Wir waren einfach überfordert. Und am Anfang war es, naja, sozusagen nicht so oft. Das fand er harmlos, dass er das nimmt und ja, unterwegs ist. Ich habe schon damals gelitten, aber niemandem was erzählt. Ich habe ja einfach geschwiegen und ja, so lief es. So lief das so lange, bis das sozusagen offensichtlich war. Er hat sich immer mehr entfremdet und sein Ding gemacht und ja, sich krank geschrieben und ja, tagelang war er unterwegs. Als er ja, für kurzere Zeit abstinent war, haben wir versucht, normales Leben zu führen, was mit Kindern unternehmen und in den Urlaub zu fahren. Als wir wieder zu Hause waren, lief es wieder einfach von vorne los und ja, so war das, lief es sehr lange Zeit, 8 Jahre war er drauf und als Familie haben wir sehr gelitten und am Ende war ich so verzweifelt, ich habe versucht, mir das Leben zu nehmen. War auch in der Psychiatrie und ja, als er nach Hause kam, nach tagelangen Abwesenheit, habe ich angefangen, einfach die Psalmen zu lesen. Er kam nach Hause, ich habe die Bibel aufgemacht und einfach laut Psalmen gelesen, obwohl ich wusste nicht, wer kann uns helfen, wusste ich nicht. Ich habe irgendwie versucht, irgendwelche Heiler zu finden und ja, in den Zeitungen gelesen, wo was angeboten ist und ja, ihn nächtelang gesucht in der Stadt und nach Streitereien und Auseinandersetzungen war es für kurzere Zeit wieder irgendwie Ruhe, aber danach wieder. Und so lief es weiter und weiter. Und ja, eines Tages kam er, hat er ja irgendwo anders übernachtet, kam nach Hause morgens und hat gesagt, weißt du, ich gehe in eine Therapie. Ich hab gedacht, was für eine Therapie? Mensch, wir haben 2 Kinder, wir haben einen Berg von Schulden. Jetzt verlierst du noch deine Arbeit. Ja. Und ja, er sagte, ja, ich habe Alexander Fitz gesehen. Ja, die meisten von euch wissen auch, wer das ist. Das ist ja auch ein ehemaliger. Zu der Zeit war er schon befreit von Jesus und hat im neuen Land mitgearbeitet. Und viele russischsprachige Drogenabhängige haben auch durch ihn zu Jesus gefunden. Also hat er uns eingeladen in die Gemeinde. Und ich habe zuerst gesagt, nein, du alleine gehst du sowieso nicht dahin. Ich weiß nicht, was das ist, du landest wieder irgendwo. Ja, wir sind ja zum ersten Mal in die Gemeinde gekommen und ja, ich habe Anbetung gehört, ich habe das Predigt gehört und ich habe nur noch geweint. Ich weinte und weinte ohne Ende. Ach, ja, und dann zu der Zeit hatte ich eine Kollegin, die auch gläubig war, ging in eine baptistische Gemeinde in Hannover und sie hat immer zu mir gesagt, Elena, irgendwann bist du auch bei Gott. Ich bin nicht einfach so neben dir. Ja, ach ja, sagte ich, kann sein. Ja, und dann eines Tages hat sie mich auch eingeladen zum Gästeabend in ihre Gemeinde. Und ja, wir sind da hingegangen. Und da war ein Gastprediger aus der Ukraine. Er hat ja zur Bekehrung aufgerufen. Und mein Mann, ich habe das gar nicht mitbekommen, er ist ja aufgestanden und nach vorne gegangen. Ja, er hat sich bekehrt und dann bin ich aufgestanden und auch ja, nach vorne gegangen. Ich weiß nicht, das war wie eine Trance. Ich habe ja nur so eine Hitze über mir gespürt. Ich habe geweint und ja, wir haben ja nur beide geweint irgendwie. Am nächsten Tag sind wir wieder zu der Gemeinde gekommen und da hat sich unsere große Tochter bekehrt. Und ja, an dem Zeitpunkt hat alles angefangen. Unser Leben hat sich geändert. Es war ja nicht sozusagen alles sofort so goldig und ja, aber mein Mann wurde befreit von einem Tag zu anderem, von Alkohol, von Drogen, vom Rauchen. Und ja, man hat uns gar nicht geglaubt, als wir das erzählt haben. Ja, und klar hatten wir noch unsere Probleme. Wir mussten ja lernen, unser Leben wieder sozusagen neu leben und alle Verletzungen, alles, was ja mit dem Leben verbunden, mit dem früheren Leben verbunden war, mussten wir irgendwie verarbeiten und ja, aber ich habe zuerst versucht, aus meinen eigenen Kräften zu handeln, weil diese ganzen Jahre war ich sozusagen ein Mann und eine Frau in der Familie. Ich habe ja Entscheidungen getroffen, ich habe ja die Aufgaben übernommen, die er nicht gemacht hat. Und dann eines Tages habe ich ja im Psalm, also im Psalm 138, Vers 8 gelesen, der Herr wird meine Sache hinausführen. Herr, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen. Und ich habe ja verstanden, dass ich ja mein Vertrauen voll auf Gott legen soll und ihn einfach zu handeln lassen soll. Und er hat mir wirklich innere Freude und Frieden geschenkt. Und ja, es ist nicht alles so blümig sozusagen, blühend. Wir haben auch unsere Probleme, aber wir wissen, auf welcher Seite wir stehen. Und ja, ich kann nur sagen, dass tatsächlich Jesus uns alle für Ewigkeit vorbereitet, jeden auf seine Weise und die Bibel, die ich ja damals zufällig bekommen habe, ist jetzt meine Gebrauchseinweisung. Ja, wir haben auch Verspottung und alles Mögliche von Seite unseres Verwandtschaft bekommen, und aber das überwinden wir mit Gottes Hilfe und wir beten auch für die, dass die ja irgendwann auch zu Gott finden. So, das war's.
Ja, wir haben von Elena gehört, dass Gott sucht, was verloren ist. Jesus sagt, er ist der gute Hirte und er lässt 99 Schafe stehen, um ein verlorenes Schaf zu finden. Und manche sind ganz kaputt gegangen auf ihrem Weg und haben noch nicht mal gesucht vielleicht, aber Gott sieht, dass sie verloren sind und macht sich auf. Und wenn wir jetzt von Lee hören, Lee hat eine ganz andere Geschichte, aber Lee ist auch von Gott gefunden worden und die ist auch sehr schön. Lee, bitte.
Schönen guten Morgen allerseits. Ich freue mich, hier zu sein, begrüße jede einzelne von euch ganz herzlich. Schön, dass ihr da seid, schön, dass du da bist. Ich heiße Lee Seelmann, mein Vorname Lee bedeutet Jasmin. Ich lebe seit 17 Jahren und 3 Monaten in Deutschland, habe mit meinem Mann einen 15-jährigen Sohn. Ich bin gerade von China zurückgekommen, wegen der Taufe meiner Mutter am Ostersonntag. Ein Wunder. Ja, Halleluja. Und ich bin gerade 12 geworden. Ja. Juhu, ja. Denn am 18. März 2001 wurde ich getauft. Ich nenne diesen wichtigen Tag den Tag meiner Neugeburt oder den Tag meines neuen Lebens. Dankend blicke ich mein Leben bis jetzt zurück. Ich kam am 7. Oktober 1968 in Tianjin, China, zur Welt und wuchs dort in einer normalen Arbeiterfamilie auf. Tianjin ist südöstlich von Peking, ganz in der Nähe. Das ist eigentlich die drittgrößte Stadt Chinas, mittlerweile wahrscheinlich mit 10 Millionen, vielleicht noch mehr, Einwohner. Genau. Als ich 13, 14 war, fing ich an zu fragen, warum und wozu lebe ich auf dieser Welt? Die Antwort war, keine Ahnung. Um studieren zu können, zu dürfen, musste ich auch jahrelang fleißig gelernt. Im Sommer 87 wurde ich von der deutschen Abteilung der Fremdsprachenhochschule in meine Heimatstadt aufgenommen. Als der Zulassungsbrief kam, war ich wider Erwarten nicht super glücklich, sondern ziemlich ruhig. Komisch. Okay, das nächste Ziel: fleißig lernen, um später eine gute Arbeit kriegen zu können. Denn meine Familie hatte weder Geld noch Vitamin B. Nach dem 4-jährigen Studium arbeitete ich als Reiseleiterin bzw. Dolmetscherin. Trotz guten Verdienstes war ich nicht zufrieden, wie ich dachte. Ende 91 fing ich richtig an, nach dem Sinn des Lebens zu suchen und über den Sinn meines Lebens nachzudenken. Ich glaubte für kurze Zeit an Buddhismus, dann Taoismus, praktizierte ein paar verschiedene Richtungen von Qigong. Das ist wahrscheinlich ein Begriff, ne? Qigong. Jedes Mal dachte ich, ja, das ist das, was ich suchte. Kurz später, jedes Mal wieder enttäuscht. Ich wusste nicht, was ich suchen wollte. Die ganze Zeit träumte ich von einer kleinen heilen Welt, so naiv, ohne Konflikte, ohne Probleme, einfach friedlich, harmonisch. Denn ich sah viele Probleme in meiner Umgebung. Falschheit, Betrug Ungerechtigkeit, Korruption, Scheidungen und. Den Menschen, die nett sind, geht's oft schlecht. Aber den Leuten, die böse sind, geht's gut. Selbst in meiner Verwandtschaft konnte ich das feststellen. Nach mehreren Enttäuschungen litt ich dann unter seelischer Depression, spürte die innere Leere. Und ich wusste damals nicht, dass das Depression war. Ich war einfach wie eine laufende Leiche. So gibt es auch ein Sprichwort in China. Xing shi zou zhou. Laufende Leiche. Alles verstanden. Aber das war wirklich schrecklich. Ich wünschte mir einen plötzlich tödlichen Unfall. War nicht mutig genug, selbst das Leben zu nehmen. Ich kann meinen Eltern das nicht antun. Sie würden sich lebenlang Vorwurf machen, dass sie was falsch gemacht hätten. Also ich lebte für meine Familie weiter. Das Problem war, dass ich gar kein Problem hatte zu der Zeit. Dass es mir eigentlich gut gehen sollte. Ich habe studiert, das konnten damals viele nicht, nur die wenigen verdienen gutes Geld. Meine Eltern und Schwester, sie sind glücklich verheiratet. Auch Ausnahmen. Was will ich denn noch mehr? Meine Freundinnen konnten mich nicht verstehen und ich selbst auch nicht. Keiner konnte mir helfen. Einige deutsche Touristen, die ich in China begleitet habe, haben mich eingeladen. So kam ich im Sommer 1995 zum ersten Mal nach Deutschland als Tourist für 3 Monate. Das war eine schöne Zeit. Meine erste Station, Hannover. Die lieben, netten Leute haben mir für alles bezahlt. Flugtickets, Krankenversicherung, Reise, alles. Sie haben mir auch viel von Deutschland gezeigt. Auf einer Geburtstagsfeier in Bremen habe ich mehrere Leute neu dazu kennengelernt. Und ich habe den Wunsch geäußert, für 1 bis 2 Jahre in Deutschland etwas zu lernen und dann wieder zurück nach China zu gehen. Einer war dabei, dessen Freund zu der Zeit der Direktor einer internationalen Spedition in Hamburg war. Nach einem Vorstellungsgespräch habe ich dann ein paar Wochen später einen Arbeitsvertrag zugeschickt bekommen, als ich in Bonn war. Der Plan war, ich soll 2 Jahre in Hamburg alles lernen und arbeiten und dann zurück nach Peking, um dort ihr Büro zu übernehmen. Im Januar 1996 kam ich zum zweiten Mal als Praktikantin, um zu lernen und zu arbeiten. Wunderbar, die ersten 6 Monate. Alles neu. Umgebung, die Arbeiten, die Leute. Ich war so begeistert und so froh. Aber dann meldete sich die Einsamkeit. Das kannte ich vorher nicht. Wie ihr wisst, in China, überall und immer sind Menschen um dich herum. Es war nicht schön, einsam zu sein. Und dann, kurz danach, bin ich meinem Mann wieder begegnet. Wir sind überraschenderweise ineinander verliebt. Einige kennen meinen Mann. Nach guten Überlegungen haben wir 97 geheiratet. Dann bin ich nach Hannover gezogen zu ihm, weil er hier lebt. Ganz kurz eine Ergänzung. Eigentlich habe ich mein Leben völlig anders vorgestellt und geplant. Ich habe zu viele Streit und Zank in verschiedenen Familien gesehen und viele Scheidungen. Gab sogar in meiner Verwandtschaft Schlägerei. Also eine Cousine von mir und eine Cousine von meinem Vater wurden von ihren Männern geschlagen. Ich habe mir gesagt, das wollte ich mir nicht antun. Ich bleibe allein. Mir geht's gut. Ich bleibe für immer für meine Eltern. Ich bin dann für sie da. Ja, kurz wieder zurück. Ich war glücklich verheiratet, wirklich glücklich. Ich konnte wieder lachen und singen. Ich sag, oh, das Leben ist so schön. Ich träume so viel. Ich träumte von einem harmonischen Vogelnest. Die Lee als liebevolle Ehefrau und Mutter. Da ich von der großen Welt draußen so enttäuscht war. Leider musste ich irgendwann aufwachen. Ich bin gar nicht so toll, wie ich sein möchte. Und die Ehe ist auch nicht immer schön. Mit einem Wort, mir ging es oft nicht gut. Dann kam die Leere und die Sinnlosigkeit wieder. Kurz danach, nämlich Dezember 99, hat eine junge Chinesin mich besucht. Und sie ist vor kurzem nach Deutschland gekommen, um hier zu studieren. Sie ist eine Christin und hat mich zu einer chinesischen Weihnachtsfeier eingeladen. Und das ist eigentlich eine Evangelisation. Das machen wir jedes Jahr, jetzt immer noch. Das kenne ich jetzt. Und noch jetzt eine Sache, habe ich geschrieben, Achtung, von der jungen Chinesin, ihrer Vermieterin, eine Chinesin, aber kein Christ, die habe ich 2 Jahre zuvor im Bus kennengelernt, als ich frisch nach Hannover gekommen bin. Wie Gott führt. Weiß man vorher nicht. So. Auf dieser Weihnachtsfeier habe ich zum ersten Mal von Jesus Christus gehört. Und dabei habe ich gelernt oder erkannt, dass ich all die Jahre von 2 wichtigen Punkten gar nicht wusste und deshalb noch nie darüber nachgedacht habe. Sünde. Ich dachte immer, ich sei ein guter Mensch. Das ewige Leben nach dem Tod. Ich dachte, nach dem Tod gibt es nichts mehr. Zu Hause hat der Heilige Geist in mich hineingeleuchtet. Oh, Schreck. Was das alles drin? Was ich vorher nicht sehen konnte. Egoismus, also beide Seiten, ne? Auf einer Seite Egoismus, Neid, Lüge, Wut, sogar Hass. Ja, ich bin eine Sünderin. Ich brauche Vergebung. Auf der anderen Seite Enttäuschungen, Verletzungen. Meine Seele braucht Heilung. Aber mit einem Punkt war ich nicht sofort einverstanden. Warum behaupten die Christen, dass ihr Gott der einzige wahre Gott ist? Und viele andere Fragen tauchten auf. Ich besuchte Gottesdienste, Seminare, stellte Fragen, diskutierte mit Christen, las in der Bibel und versuchte, zu diesem Gott zu beten. Ich lernte und stellte fest, dass alle Religionen gute Werke von Menschen verlangen, damit sie ihrem Gott gefallen können. Das schaffen wir nie. Wie kann ich jemals gut genug sein? Nur Jesus hat den Weg zu Gott freigemacht. Durch seinen Tod am Kreuz. Dann ist die Vergebung der Sünde und die Versöhnung mit Gott möglich. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gott sei Dank, er ist wieder auferstanden. Wir haben gerade Ostern gefeiert. Am Anfang Januar 2001, an einem Abend, das war Freitag, habe ich allein im Wohnzimmer Lobpreislieder gesungen, während ich auf meinen Mann gewartet habe. Sebastian schlief, mein Kind schlief. Bei einem Lied habe ich mit Tränen gebetet, komm bitte, Heiliger Geist, erfülle mich. Und das war das erste Mal, dass ich beim Singen geweint habe. Sehr spät kam mein Mann zurück nach Hause von einem Bekannten. Und dann gab es komischerweise auch wegen Missverständnisse Streit und Ärger. Am anderen Morgen stand ich auf, immer noch ärgerlich, bin ich mit Sebastian, ihn geschoben, zur Post gegangen, um etwas zu schicken für meine Familie. Unterwegs musste ich daran denken, wie lieb mein Mann ist, wie viel er Gutes getan hat und immer tut. Und das war nicht normal, weil normalerweise, wenn ich ärgerlich bin auf ihn, vergesse ich alles, was an ihm Gutes ist. Und das war bestimmt nicht von mir. Und zurück nach Hause unterwegs ging ich an dem Wochenmarkt vorbei, Samstagvormittag. Und kam eine Stimme, sagte mir, kauf deinem Mann Blumen. Ich bin weitergegangen. Ich sage, nein, ich kaufe nicht. Diesmal war ich nicht schuldig, warum soll ich Blumen kaufen? Weitergegangen. Und Straße rüber, da habe ich gesagt, nee, die Stimme, kaufe eine Blume. Wieder zurück, na gut. Wenn du meinst, dann kaufe ich. Aber du musst mir sagen, was sage ich denn zu Hause mit Blumen? Gebete, gib mir Worte. Ja, und dann nach dem Mittagessen gab ein offenes, gutes Gespräch zwischen meinem Mann und mir. Danach habe ich zum allerersten Mal in meinem Leben den tiefen Frieden und die wahre Freude erlebt und gespürt. Ihr wisst, was ich meine. Das war wirklich wunderbar. Die Situation wurde natürlich zum Guten. Endete zum Guten. Ich zweifelte nicht mehr und zögerte nicht mehr. Ich habe mich dann entschieden, Jesus anzunehmen als meinen Erlöser, der für alle meine Sünden gestorben ist, und als meinen persönlichen Herrn. Er sieht weiter, klarer, besser als ich. Ich will ihm gehören, folgen, dienen. Klammer, ein Jahr später, in meiner Ehekrise, es war eine heftige Ehekrise, habe ich noch mehr von Gottes Liebe und seiner Gegenwart gespürt, erlebt. Und Gott hat mir geholfen, hat mein Herz weich gemacht, geändert und hat uns in sichere Trennung, die er gerettet. Als wir wieder zusammengekommen sind, dachte ich einmal sogar, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und schön. Auch die Ehe. Einmal, all die Jahre habe ich wirklich einmal diesen Gedanken gehabt, dieser, oh ja, schön. Zu meiner Taufe hat Gott durch drei Schwestern, eine Chinesin, zwei Deutsche, mir denselben Vers gegeben. Sie haben natürlich für mich gebetet vorher und nicht miteinander gesprochen. Da steht im Psalm 16, Vers 11, du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Ich kann mein Glück nicht fassen. Nie hört es auf. Wie ihr seht, war ich jahrelang auf der Suche, aber nichts konnte mich wirklich erfüllen. Keiner hat mich so gerührt, keiner versteht mich so gut, keiner liebt mich so bedingungslos, keiner kann mich so annehmen, wie ich bin, mit vielen Macken, Fehlern versagen? Selbst ich mag mich oft nicht. Ich singe unheimlich gerne dieses Lied. Ein Satz. Wo auch immer ich noch suchte, o Herr, es bleibt, keiner ist wie du. Gott ist Liebe. Er erweiste seine Liebe gegen uns Menschen darin, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Seine bedingungslose, selbstlose, bleibende Liebe, Güte, Gnade, Barmherzigkeit, Vergebung, Geduld, Sanftmut, Treue, das alles fasziniert mich, zieht mich an. Ich bin nie mehr allein, denn der dreieinige Gott lebt in mir, Vater, Sohn, der Heilige Geist. Gott ist mein Retter, Erlöser, liebender Vater, guter Arzt und Heiland für Leib, Seele und Geist, mein Tröster, mein treuer Freund und Versorger, mein starker Helfer und Beschützer, mein guter Lehrer, mein wunderbarer Ratgeber, mein weiser Reiseführer und Wegbegleiter. Er ist mein Supermanager. Ich nenne ihn mein Supermanager. Ist er auch, tatsächlich. Er ist mein Alles. Egal wie es mir geht, ist er immer da für mich. Besonders und gerade in Not, in Leid, in Krankheit, in Niederlage, in Schwierigkeit. Ich ermutige dich, auch mich selbst, Gott zu suchen. Immer wieder. Er hat versprochen, das habe ich selber erlebt, wie ihr auch hört. Er hat versprochen, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Und er sagte, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. In ihm habe ich den Sinn meines Lebens gefunden, nämlich Gott die Ehre geben, Menschen Gutes zu tun. Gott hat mir ein total neues Leben gegeben. Ich bin endlich zu Hause angekommen. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Jesus, Jesus ist der Name. In keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel dem Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Könnt ihr noch ein bisschen? Ich bin gleich fertig. Gott hat mich geschaffen, mich durch Menschen nach Deutschland gebracht, mich und meinem Mann zusammengeführt, unsere Ehe vor 10 Jahren wiederhergestellt, uns einen Sohn gegeben und dann mir den Glauben und Hoffnung und auch gute, echte Freundinnen geschenkt. Gott hat vor 2 Jahren meinen Vater zu sich genommen, ihn befreit und erlöst von seelischem und körperlichem Leid. Kurz danach hat Gott so in meine Mutter gewirkt, dass sie mit 70 zum Glauben gekommen ist und dass sie Frieden und Freude erlebt. Obwohl sie nicht nach Gott gefragt hat. Sie bereut ihr so, warum habe ich nicht eher geglaubt? Und als ich meiner Mutter erzählt habe, dass ich heute Zeugnis geben werde, hat sie gesagt, du musst unbedingt erzählen, ich habe keine Angst mehr. Preis den Herrn, wie schön an Jesus zu glauben. Ist auch noch mehr erzählen, mache ich ein anderes Mal. Ich habe wirklich so viele Wunder erlebt in mir, in meiner Mutter, in meiner Familie. Fortsetzung nächstes Mal. Meinen Namen musst du nicht merken, aber Jesus, sein Name ist allerhöchster Name, allerwichtigster Name. Meine Geschichte wirst du wahrscheinlich vergessen, mach nichts. Denk aber daran, Gott liebt dich. Dich. Jesus ruft dich, Jesus wartet auf dich. Er sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Dann wirst du erleben, was ich erlebt habe, was Millionen Christen jeden Tag erleben. Gott aber kann viel mehr tun, als wir von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, für die Geduld zum Zuhören. Gott segne euch und euren Lieben in Leib, Seele, Geist. Amen.
Eins ist klar, Lia hat alle Bibelstellen aufgebraucht, die wir noch vorhatten. Ja, was wir nochmal eine Beweisführung aus Gottes Wort bringen wollen, ist, dass für Gott ist es kein Problem, Menschen hin und her zu schicken, vom Norden zum Süden oder vom Süden zum Norden. Er verschiebt Menschen und bringt Menschen dorthin, wo sie ihn finden können. Ich weiß nicht, warum es so ist, dass es nicht immer im Heimatland ist, dass manche Menschen erst reisen müssen. Aber Gott hat es so bestimmt. Und wir wollen jetzt nochmal von Kirsten hören, warum Gott das so gemacht hat.
Ich will nur kurz sagen, das ist euch erspart geblieben. Das hat Lee schon alles erledigt. Vorbereitet hatte ich mich auf einen Vers in der Bibel, der so passt auch zu uns allen, die wir hier heute sind. Bunt gemischt. Ich sehe euch ja alle von hier, das ist ganz toll. Und steht der Vers in der Apostelgeschichte 17, Vers 26 und 27. Und der heißt, und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden können. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Und das ist das Erstaunliche. Gott hat Menschen an bestimmte Flecken der Erde gesetzt. Zum Beispiel die, so weißlich sind wie ich, die sind meistens im Norden mehr. Die bräunlichen, dunkleren Menschen sind mehr im Süden. Und diese Grenzen haben ja auch einen Sinn. Sie sollen einen Schutzraum bieten. Und oft ist es so, dass dieser Schutzraum überschritten wird. Und dann entsteht das, was wir auch in der Welt heute sehen, viel Kämpfe, viel Not, viel Leid, wenn das überschritten wird. Gott hat uns Grenzen gegeben, auch in der Zeit, dass wir also eine begrenzte Zeit haben, hier auf Erden, die wir ausnutzen können, in der wir uns bewegen können, entfalten können. Und es hat aber ein Ende, das er bestimmt. Und da er möchte, dass wir ihn finden und wieder zurückkommen zu ihm, in die Gemeinschaft, in diese innige Liebesbeziehung zu ihm, deshalb hat er einen Weg geschaffen. Und da heißt es ja, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Raffaela hat vorhin schon gesagt, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und zwar egal, welche Nationalität wir haben, alle Menschen suchen irgendwie. Und meistens suchen sie nach Gott. Und wir sehen, dass der Mensch sich auch seinen Gott oft selber macht, so wie er sich den vorstellt. Aber Gott hat gesagt, hallo, ich bin aber so. Und ich habe mich offenbart. Und das im Predigerbrief steht, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott hat, tat, weder vom Anfang noch, weder den Anfang noch das Ende. Und wie Gott auch zu seinem auserwählten Volk Israel gesprochen hatte, so gilt das auch für jeden Menschen heute. Er sagte, suchet mich, so werdet ihr leben. Das heißt also, wahres Leben, Leben in der Fülle, wie Lee das übersprudelnd erzählt hat, oder auch Elena, dieses neue Leben, das sie gefunden haben, das ist etwas Besonderes und das kommt von Gott. Und viele Menschen hier auf dieser Welt leiden, weil sie Gott nicht kennen und auch gar nicht wissen, wie sie zu ihm finden sollen. Aber er sagt, suchet mich, so werdet ihr leben. Gott schuf die Menschen für seine guten Absichten, aber nach dem Sündenfall kann nichts mehr dem Menschen richtige Befriedigung geben. Menschen suchen irgendwo, sie versuchen sich irgendwie zu befriedigen, aber eigentlich wissen sie gar nicht, dass sie nach Gott suchen. Und das hat uns ja Lies Zeugnis auch gezeigt. Sie wusste gar nicht, wonach sie suchte. Alle Menschen, die auch aus anderen Nationen hier in Deutschland leben, die wissen, was es heißt, Heimat zu vermissen. Dieser Ort, den Gott vorher festgelegt hatte, wo sie leben sollten, den mussten sie verlassen. Und irgendwie auch hier auf Erden ist so eine gewisse Sehnsucht danach, immer wieder in die Heimat zurückzukommen. Und ja, so ist es auch für uns, dass wir uns eigentlich nach Gott sehnen. Und deshalb heißt es auch in dem Vers 24, 27 von der Apostelgeschichte, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Aber die Frage ist ja, wieso? In welcher Weise ist er uns denn nahe? Einmal ist er uns nahe in der Schöpfung. Da heißt es im Römer 1, Vers 20, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Gott hat sich gezeigt und jeder Mensch sieht es. Wenn wir diese Vielfalt und diese Kreativität Gottes sehen in der Schöpfung, dann können wir doch nur staunen und sind selbst da, hat Menschen, die Gott gar nicht kennen und auch gar nicht nach ihm fragen, fühlen sich aber in der Natur sehr wohl und ihre Seele kommt ein Stück weit zur Ruhe, sie genießen das. Es ist ein Teil, den Gott geschaffen hat. Dadurch hat er sich also uns genaht. Dann naht er sich durch sein Wort, die Bibel. In Jesaja 46, 10 steht, ich habe von Anfang an verkündigt, was hernach kommen soll und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, was ich beschlossen habe, geschieht. Und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. So hatte Elena auch so schön gesagt, diese erste Bibel, die sie bekommen hatte, ne, das, wo sie dachte, das ist ein Zufall, ist heute ihr Leitfaden fürs Leben geworden. Und so können wir in der Bibel Gottes Plan für uns Menschen nachlesen und ihn auch erkennen. Und als Drittes ist Gott uns nahegekommen und das ist das Naheste durch Jesus Christus. Wir haben das so in persönlichen Zeugnissen jetzt gehört, was das bedeutet, ihn kennenzulernen. Wir erinnern uns, dass Gott auch am Anfang, schon im ersten Buch Mose der Bibel, hat er schon angekündigt, dass es einen Erlöser geben würde. Also er hat vorgesorgt und hat geplant für uns Menschen. Was Lee auch vorhin erwähnte, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und auferstanden, damit wir durch den Glauben an ihn ewiges Leben empfangen können. Und die Zeugnisse beweisen das, wie sie Gott gesucht haben und gefunden haben. Viele von uns haben Ähnliches erlebt, manche kennen das Jesus vielleicht noch nicht, aber alle sind eingeladen, umzukehren, Gott zu suchen und ihn zu finden. Und das gilt für alle Menschen und für alle Nationen. Und was besonders toll ist, das ist jetzt auch der Abschluss, dann seid ihr erlöst vom Zuhören. Jesus hat kurz vor seiner Auferstehung, bevor er zum Vater gegangen ist, hat er zu seinen Jüngern etwas gesagt, und das gilt auch für uns alle hier, er hat gesagt, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und etwas später erklärt er, um nochmal klarzumachen, wie man dorthin gelangen kann, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und das ist die größte Liebesgeschichte aller Zeiten.
Wir nähern uns dem Ende. Wir haben Gott bekannt gemacht. Wir haben von Jesus Christus erzählt. Wir haben gehört, wie er nicht nur irgendwo da oben ist, sondern persönlich zu dem persönlich nahe gekommen ist, den beiden Schwestern, die von ihm erzählt haben. Und Gott hat uns ein Herz gegeben, was sehnt, und einen Mund, der fragen kann. Und wenn jemand hier ist, der das erste Mal gehört hat, dass Jesus Christus dem Menschen so nahe kommt, ins persönliche Leben hinein, dann fragt. Behaltet das nicht für euch, verschließt das nicht wieder in Herzen, sondern fragt die Frauen, mit denen ihr mitgekommen seid. Ihr könnt auch uns fragen. Wir sind ganz offen, wir teilen auch unser Leben und sagen euch, wie wir Gott kennengelernt haben. Behaltet diese Fragen nicht, sondern macht euch auf, es lohnt sich. Und ich möchte noch mal beten für uns alle. Dann wollen wir noch Gott loben, einige Lieder singen. Wie spät haben wir es jetzt? Ja? No? Laura, wo bist du? Da. Man sieht immer keinen. Laura, ne? So nach Gefühl, vielleicht bis halb, kurz nach halb oder so, ne? Ja, Jesus, eigentlich war es ein Fest, was wir heute gefeiert haben. Herr, weil du überall auf der Erde Menschen ansprichst, weil du Menschen von A nach B schickst, aber sie nicht ohne dich auf die Reise schickst, sondern du bereitest vor, welchen Weg sie gehen, du begleitest sie, und wenn sie zurückschauen, dann sehen sie deine Spuren neben sich im Sand, Herr. Wenn sie zurückschauen, dann sehen sie, dass du der Gute warst und dass du alles vorbereitet hast. Und ich möchte für Frauen beten, die dich nicht kennen, die aber von dir gehört haben, und dass man dir nahe kommen kann, dass du den Weg zu Gott freigemacht hast. Herr, dass dieses Fragen nicht aufhört, bis sie ganz bei dir sind. Bitte dich, dass du unsere Versammlung segnest, dass dein Heiliger Geist wirkt. Amen.